Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Unser Thema heute ist das Sprunggelenk. Während Arthrose an Hüfte oder Knie vielen Menschen bekannt ist, wissen nur wenige, dass auch das Sprunggelenk betroffen sein kann. Für Betroffene bedeutet das oft Schmerzen bei jedem Schritt und einen deutlichen Verlust an Lebensqualität. Eine Prothese des oberen Sprunggelenks ist eine moderne Behandlungsoption für Menschen, die unter einer schmerzhaften Sprunggelenksarthrose leiden. Über moderne Behandlungsmöglichkeiten, den Stellenwert der Sprunggelenksprothese und die Frage, wann ein künstliches Gelenk einer Versteifung überlegen sein kann, sprechen wir heute mit einem der international führenden Spezialisten für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Med. Norman Espinosa vom Fußinstitut Zürich in der Schweiz. Hallo, Herr Dr. Espinosa.
Guten Tag.
Herr Dr. Espinosa, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Erkrankungen des Fußes und des Sprunggelenks. Welche Bedeutung hat das obere Sprunggelenk für unsere tägliche Mobilität?
Nun, das obere Sprunggelenk ist natürlich das zentrale Gelenk, auf dem wir stehen und gehen. Und ich glaube, wenn wir von der Mobilität ausgehen, dann erlaubt es uns das Abrollen. Wir können über unseren Fuß abrollen. Insbesondere ist das beim Gehen, beim normalen Gehen zu bemerken. Gleichzeitig haben wir auch aber in sportlichen Aktivitäten zum Beispiel eine ausgeprägte höhere Funktionsweise des oberen Sprunggelenks, in dem nicht nur das Abrollen, sondern eben das Auffangen von verschiedenen Positionen und Kräften erfolgt, was dann eben am Ende uns das normale Gehen erlaubt. Das ist nicht für das normale Gehen alleine der Faktor, aber zumindest stehen wir auf diesem Gelenk.
Wie kommt es zu einer Erkrankung des oberen Sprunggelenks und wie äußert sie sich?
Im Gegensatz zu der Hüfte und dem Kniegelenk ist der häufigste Grund für die Erkrankung am oberen Sprunggelenk. Wir sprechen da von der sogenannten Arthrose oder, wenn wir es einfacher formulieren wollen, vom Gelenkverschleiß. Dann sind das in der Regel Unfallereignisse. An erster Stelle kommen natürlich die Brüche, die sogenannten Frakturen. Und an zweiter Stelle sind es dann die Instabilitäten, das heißt unbehandelte oder nicht korrekt behandelte Bandverletzungen. Die primäre Arthrose, die gibt es schon auch, aber die ist viel, viel seltener verglichen mit der Hüfte oder dem Kniegelenk.
Woran erkennen Betroffene, dass hinter ihren Beschwerden möglicherweise bereits eine fortgeschrittene Sprunggelenksarthrose steckt?
Ich denke, in erster Linie sind es die Schmerzen, mit denen sie beginnen, aber Schmerzen vor allem unter Belastung. Und diese Belastung kann schon zu Beginn mit einer normalen Beweglichkeit einhergehen. Bei der fortgeschrittenen Sprunggelenksarthrose ist aber die Bewegung teilweise, sage ich mal, das variiert natürlich von Individuum zu Individuum, eingeschränkt. Und diese eingeschränkte Beweglichkeit mit teilweise Fehlstellungen, die damit assoziiert sind, das sind dann tatsächlich die Befunde, weswegen Patienten sich danach bei uns melden.
Wie diagnostizieren Sie eine Sprunggelenksarthrose?
Die Sprunggelenksarthrose kann am einfachsten natürlich durch die Anamnese, das heißt die Geschichte des Patienten, was ist passiert, zum Beispiel ein Unfallereignis vor circa 15 bis 25 Jahren. Die Klassiker, das kommt dann zu Schmerzen. Und wir führen dann eine Röntgenaufnahme neben der klinischen Untersuchung vor. Und diese Röntgenaufnahme bestätigt eigentlich den klinischen Verdacht, den wir haben, weist uns auch den Weg, in welche Richtung wir dann die Sprunggelenksarthrose behandeln. Und das ist natürlich die einfachste und schnellste Art. Bei diskreten Arthrosen, die im normalen Röntgenbild noch nicht so gut sichtbar wären, kann eine Magnetresonanzuntersuchung oder auch eine Computertomographie, zum Beispiel mit Kontrast, oder eine sogenannte SPECT-CT-Untersuchung, das ist eine Spezialuntersuchung, die sehr empfindlich ist, aber die man eigentlich nicht so in der Standarddiagnostik verwendet werden kann. Das ist ungefähr das, was man so für die Diagnose brauchen kann. Wenn man diese Möglichkeiten nicht hat als Arzt, zum Beispiel, weil große Zentren nicht gerade in der Nähe sind, behelfen wir uns gelegentlich auch von der Anwendung von lokalen Infiltrationen mit Lidocain, das heißt einem Lokalanästhetikum. Das kann man ins Gelenk hinein applizieren und wenn dann der Schmerz wegfällt, weiß man, das Gelenk war krank, das hat weh gemacht und jetzt ist es für eine kurze Zeit betäubt. Das wäre dann auch quasi eine diagnostische Vorgehensweise.
Sie legen großen Wert auf konservative Behandlungsmöglichkeiten. Welche Therapien stehen zur Verfügung, bevor überhaupt über eine Operation nachgedacht wird.
Ich glaube, die konservative Therapie sollte man immer versuchen. Die besteht einerseits aus den Schmerzmedikationen, das heißt nicht steroidale Antirheumatika werden da abgegeben. Das sind dann immer unterschiedliche Wirkungsweisen. Man kann Kombinationsanwendungen rezeptieren oder eben auch einzelne Medikamente nehmen, die stark sind. Dann fragt sich natürlich immer auch, ob der Magen geschützt werden soll oder nicht. Daneben gibt es dann die Schuhversorgung. Das sind Möglichkeiten, bei denen man von externen Fuß in einer Weise schient oder führt, so dass die Kräfte in einer Art und Weise abgefangen werden, dass das Gelenk entlastet wird. Das kann in Frühphasen sehr gut helfen. Das ist tatsächlich so. Gelegentlich kann es auch sein, dass man in akuten aktivierten Arthrose eine Entlastung für eine kurze Zeit im Gips und an Stöcken ausführen muss. Aber ich denke, in erster Linie sind es die Schmerzmittel und die Schuhversorgungen. Physiotherapien sind nicht ganz so schlecht bei gewissen Patienten, weil die arthrotischen Gelenke selbst auch mobilisiert werden müssen. Das ist zentral zu wissen, dass man kann nicht einfach auf das Sofa sich legen und dann warten, bis alles vorbei ist. So ist es nicht. Man muss bewegt werden im Gelenk. Und deshalb sind eigentlich die primären Säulen, die man nimmt, sind zuerst die Schmerzmedikation, also mit Medikamenten, die man schluckt, dann die Schuhversorgung, dann gibt es die Physiotherapie vielleicht und wie ich schon vorhin erwähnt habe, gibt es neben der diagnostischen Wertung einer lokalen Infiltration auch die Möglichkeiten, Infiltrationstherapien durchzuführen. Diese können sein Gemische aus Lokalanästhetikum und Cortison. Oder man macht ein bisschen modernere Methoden mit Hyaluron-Gaben oder auch sogenannten eigenentnommenen Blutbestandteilen, die man dann initiiert, wobei die letzteren zwei Methoden nicht so viel Evidenz aufweisen. Aber es ist mir schon klar, dass die Patienten sich an jeden Strohhalm haften, wenn sie ein Problem haben. Und um eine Operation zu umgehen, was ja ein natürlicher Wunsch wäre, wird auch das durchgeführt.
Und wann ist eine operative Lösung sinnvoll?
Ich glaube, das ist natürlich schon so, wenn die konservativen Maßnahmen nicht ausreichen. Und ich meine nicht nach 2 Wochen. Wir testen das meistens bis ein halbes Jahr. Und wenn der Patient einen hohen Leidensdruck aufweist, subjektiven Leidensdruck und die konservativen Therapien sind ausgeschöpft, dann kann man eine operative Lösung anstreben.
Bei der operativen Behandlung stehen häufig 2 Optionen im Raum. Die Versteifung des Gelenks oder die Sprunggelenksprothese. Wie treffen Sie denn gemeinsam mit Ihren Patienten und Patientinnen die richtige Entscheidung?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Entscheidungsfindung hier hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also einerseits beginnen wir mal mit dem Alter des Patienten. Es ist nicht so sinnvoll, eine Prothese bei einem 25-jährigen Patienten zum Beispiel einzusetzen, weil die Prothese, das künstliche Gelenk, hat eine gewisse Lebensdauer und je nach Belastungsgrad kann diese Lebensdauer verkürzt werden. Damit meine ich, wenn jetzt jemand mit einem künstlichen Gelenk beginnt, Fußball zu spielen, dann wird der Verschleiß dieses Gelenks sehr rasch eintreten und da müssen Revisionsoperationen relativ früh gefasst werden. Deshalb bei sehr jungem Alter ist die Arthrodese, das heißt die Versteifung, sicherlich die bessere Option als die Prothese. Ein zweiter Faktor wäre zum Beispiel die Beweglichkeit, die Ausgangsbeweglichkeit im oberen Sprunggelenk. Also wenn jetzt jemand, ich gehe mal ein bisschen weiter hoch, wenn jetzt jemand 50, 55 Jahre alt ist, eine fortgeschrittene Arthrose hat, aber eine sehr gute Beweglichkeit noch erhalten ist, dann wäre ja das schade, wenn man das mit einer Versteifung entfernen würde. Das heißt, der ganze Verlust würde eintreten und die umliegenden Gelenke müssten für diesen Verlust des oberen Sprunggelenks kompensieren, werden sich dementsprechend natürlich auch abnutzen. Das ist auch beim Jungen so, aber bei den Eltern dann auch. Aber wenn jemand ein älteres Semester ist und eine sehr gute Ausgangsbeweglichkeit hat, bei Verschleiß des Gelenks, dann kann man eine Prothese da einbauen, weil die Prothese wird in etwa das zurückgeben, was der Ausgangswert war. Dann kommt es auch noch dazu, ob die Nebendiagnosen haben. Also nicht alles hat immer automatisch mit Entscheidungsfindungen hinsichtlich der Arthrose zu tun. Es gibt Personen, die haben schwere Neuropathien zum Beispiel. Das sind Nervenerkrankungen, bei denen das Gefühl in den Füßen verloren geht. Solche stellen eine Kontraindikation dar. Zum Beispiel Personen mit sehr prekären Weichteilverhältnissen, schlechten Durchblutungen in der Peripherie, die kaum mehr zu beheben sind. Oder auch schweren Diabetes mellitus, der nicht gut eingestellt ist. Das sind alles Kontraindikationen für ein künstliches Gelenk. Auch bei der Arthrodese, das heißt, bei der Versteifung sind solche Faktoren natürlich zu berücksichtigen, aber man kann zum Beispiel eine obere Sprunggelenksversteifung auch minimalinvasiv durchführen und deshalb ist da das Risiko wahrscheinlich etwas geringer. Wobei bei einem schweren Diabetes oder einer schweren Neuropathie auch hier ein bisschen die Relation gesetzt werden muss zu gesunden Personen, weil bei den eher kranken Diabetikern und Polyneuropathikern auch dort die Versteifungsoperation nicht zwingend gut ausheilen muss.
Welche Rolle spielen Fehlstellungen, Bandinstabilitäten oder frühere Operationen bei der Planung einer Sprunggelenksprothese?
Das ist die entscheidendste Frage für die Sprunggelenksprothese, weil erstens Fehlstellungen. Wenn wir Fehlstellungen haben, müssen diese sicher korrigiert werden. Ob die zeitgleich mit der Implantation der Prothese vorgenommen werden, das ist eine andere Frage. Aber sie müssen korrigiert werden, weil wenn eine Fehlstellung vorliegt und die Prothese eingebaut wird, wird die Prothese versagen. Bandinstabilitäten, die nicht behandelt sind oder nicht genügend korrigiert werden, müssen auch korrigiert werden, weil sonst wird auch hier die Prothese nicht einen langen Weg einschlagen können. Das heißt, die Prothese hängt im Grunde genommen von der vollen Balancierung ab. Das bedeutet korrekte Stellung, korrekte Stabilität. Das sind die zwei Faktoren. Frühere Operationen spielen eine Rolle, aber ich würde sagen bedingt, weil die meisten Patienten, die wir sehen, die mit einer ausgeprägten Arthrose kommen, die haben ja eigentlich schon Operationen gehabt und da ist es nicht so entscheidend, außer wenn eben solche Fehlstellungen, residuelle Instabilitäten vorhanden sind.
Und welche Risiken gibt es bei einem operativen Eingriff?
Ich glaube, die Hauptrisiken beim operativen Eingriff sind die bei beiden Operationen, ob das jetzt Versteifung oder Prothese ist, in etwa dieselben. Also es kann zu Wundinfektionen kommen, die sind aber gering, die sind weniger als 1%. Man wird ja auch während der Operation abgeschirmt mit einer Antibiotikagabe. Ich glaube, das ist heutzutage relativ gut machbar. Dann gibt es die Möglichkeiten von Nervenläsionen beim Zugang. Da hängt natürlich schon ab, ob man einen offenen Zugang zentral wählt oder einen anderen. Es gibt schon die arthroskopischen Techniken für die Versteifungen, die sind aber nicht ganz so überall anwendbar. Insbesondere wenn man Fehlstellungen hat, dann geht das nicht mit der arthroskopischen in der gleichen guten Art und Weise wie bei offenen Operationen. Also wenn ein offener Zugang gewählt wird bei Prothese und Arthrodese, dann muss man natürlich immer auch die Gefäße und Nerven berücksichtigen. Dann beim Einschlagen des Implantats zum Beispiel oder Eindrehen von Schrauben können Knochenbrüche auftreten, aber da man ja ohnehin schon in der Operation ist, kann man diese auch gleichzeitig versorgen. Also ich glaube, die Hauptrisiken sind erstens Infektion oder Nervengefäßverletzungen, die kann man aber vermeiden. Das sind Sachen, die muss der Operateur schon genau wissen, was er macht. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es zu Brüchen kommt während der Operation, die müssen dann versorgt werden. Und natürlich im Langzeitverlauf bei der Prothese wäre es dann auch die Lockerung der Prothese.
Und wie gehen Sie bei einem operativen Eingriff an Ihrem Fußinstitut vor? Was machen Sie?
Also ich denke, das ist wahrscheinlich die Operation selber, oder? Also die Operation, wir gehen über einen ventralen Zugang, das heißt von vorne gehen wir auf das obere Sprunggelenk zu, wir müssen die Haut eröffnen, wir müssen das Nervengefäßbündel schützen, dann kommt man direkt auf das obere Sprunggelenk, dann wird ein Zielstab angelegt. Dieser Zielstab hilft, damit wir wissen, wo wir die Schnitte für die künftige Prothese anfertigen werden. Und dieser Zielstab wird da montiert und der gibt uns dann am Ende alles vor. Da benutze ich meistens ein bisschen mehr Zeit, weil ich genau wissen will, ob die Prothese dann auch korrekt ausgerichtet ist natürlich. Und dann von dort aus können die Schnitte angefertigt werden. Die Sprungbeinkomponente richtet sich nach der Schienbeinpräparation. Ist die mal korrekt gemacht, wird auch mit dem Sprungbein nicht so viel passieren. Am Ende wird das Prothesenimplantat eingebaut unter Kompression. Das heißt, es gibt kein Zement, den man da einlegt. Das ist ein Implantat, das direkt an den Knochen anwächst. Und dann wird die Haut wieder verschlossen und ein kleines Saugdrainage-Schläuchlein eingelegt. Das bleibt dann für 1-2 Tage, damit kein Hämatom sich darin akkumulieren kann.
Welche Aktivitäten sind mit modernen Prothesen wieder möglich?
Da muss ich sagen, sind die meisten Aktivitäten möglich, wobei eine Gruppe daraus fällt, das sind die Stop-and-Go-Sportarten. Fußball, Tennis, Volleyball, Basketball, so Sachen, Squash, das kann man nicht ausführen mit einer Prothese. Also das sollte man nicht machen, weil da die Richtungswechsel und die Kräfte so hoch sind, dass es eben zu einer Schädigung der Prothese kommen kann. Hingegen Skifahren, Wandern, Velofahren, respektive Fahrradfahren heißt das ja im Deutschen richtig, oder auch ein bisschen joggen, das geht auch. Das sind alles Dinge, die kann man machen mit einer Prothese.
Oder schwimmen, geht das?
Schwimmen geht auch.
Was erwartet die Patienten nach dem Eingriff? Also wie sieht die Rehabilitation aus und wann können die meisten wieder normal gehen, arbeiten oder Sport machen?
Wenn man eine reine Prothese einbaut, dann ist der Patient, die Patientin für 3 Wochen maximal in einem Gips. Das ist ein Gehgips und mit diesem Gips können Sie sofort ab dem ersten postoperativen Tag belasten. Der Gips wird nach 2-3 Wochen entfernt, wenn die Wundheilung abgeschlossen ist. Wir wollen ja nur diesen Gips anlegen, damit die Wundheilung korrekt erfolgt. Ist die aber abgeschlossen, kann die Patientin, der Patient frei gehen und belasten und beginnt die Physiotherapie. Das ist natürlich etwas, was sehr angenehm ist, weil man kurze Zeit quasi immobilisiert ist. Bei der Versteifungsoperation ist es ein bisschen anders. Da bekommt man einen Gips für 6 bis 8 Wochen, eine Röntgenkontrolle, schaut dann, ob es durchgewachsen ist. Ist das passiert, kann man dann aus dem Gips heraus und auch die Physiotherapie beginnen. Aber man merkt schon, die Rehabilitation ist bei der Prothese, wenn man eine reine Prothese ohne weiteren Eingriff, wie zum Beispiel Versteifung oder der Korrektur, Osteotomien vornimmt, dann ist bei der reinen primären Implantation einer Prothese ist natürlich die Rehabilitation deutlich schneller.
Und welche Ergebnisse hinsichtlich Schmerzfreiheit, ja Beweglichkeit, hatten Sie ja schon gesagt, und Lebensqualität können Patienten heute realistisch erwarten?
Bei einer sehr gut gemachten Prothese kann man mit einer vollen Schmerzfreiheit rechnen, mit einer sehr anständigen Bewegung. Und natürlich ist dann damit verbunden auch die Lebensqualität erhöht. Ich glaube, das ist etwas, was man wissen muss. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur ein Luftschloss bauen sollten. Es gibt auch Patienten mit Prothesen, die nicht gut kommen. Und teilweise muss man bei diesen Patienten dann auch wirklich nochmal Revisionen diskutieren, vielleicht diese Revision auch vornehmen. Es gibt viele Gründe für ein solches Vorgehen. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast mit dem füllen. Aber ich denke tatsächlich, dass die meisten Patienten, wenn es gut kommt, die profitieren wirklich merklich und sind auch zufrieden mit so etwas. Und wenn man eine freie Bewegung mehr oder weniger erzielen kann bei Schmerzfreiheit, dann ist doch das ein ganz gutes Stück Lebensqualität, das die Patienten da bekommen.
Wie sehen Sie die Zukunft dieser Technik?
Also wir haben die ganze Geschichte bis jetzt, die Evolution der Prothetik zum Beispiel gesehen, auch im Vergleich zur der Versteifungsoperation. Die Versteifungsoperation wird natürlich mit den modernen Implantaten immer ein bisschen weiter an den Rand versucht, gedrängt zu werden. Aber die Versteifungsoperation ist immer noch eine sehr gute Operation für viele Patienten. Aber die modernen Implantate haben modernere Zielgeräte. Sie haben eine viel geringere Knochenresektion. Das heißt, man muss für das Implantat selber gar nicht so viel vom Knochen wegsägen. Das ist ein Vorteil. Insbesondere, wenn man auch eine Wechseloperation in Betracht zieht in der Zukunft, man nimmt die Prothese raus und setzt eine neue rein. Es ist tatsächlich, so wie das klingt, relativ einfach in der Durchführung. Und ich glaube, dass die Prothetik eine sehr große Zukunft weiterhin hat. Wir verfolgen das ja schon immer seit vielen Jahrzehnten. Und einmal gab es einen Stopp, da konnte man gar keine Prothesen einbauen. Dann kamen die neuen Prothesen-Designs, die sind natürlich jetzt verglichen mit dem, was wir heute haben, gar nichts mehr wert. Und ich würde sagen, wenn wir die letzten 10 Jahre überblicken, hat sich da schon einiges getan an diesen modernen prothetischen, sage ich mal, Produkten, die man verwenden kann, diese Implantate. Und ich glaube, man ist auch gut bedient, wenn man prothetische Implantate verwendet, die schon eine längere Geschichte haben und mehrere Generationen schon überblicken. Also es gibt ja Prothesen erste Generation, zweite, dritte, vierte und so weiter. Je mehr Generationen sind, desto mehr weiß man auch, dass diese Prothesen schon eine Evolution für sich selber unterlaufen sind und damit auch eine Verbesserung wahrgenommen haben. Ich glaube, das ist wirklich etwas Zukunftsträchtiges.
Herr Dr. Espinosa, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr informative Gespräch.
Bitte gern geschehen.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.